Der heutige Predigttext steht im Johannesevangelium, Kapitel 7, die Verse 37 bis 44. Am letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus da und rief: Wenn jemand Durst hat, komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, auf dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Damit meinte er den Geist, den jene empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Da sagten einige aus dem Volk, die diese Worte hörten: Das ist wirklich der Prophet. Andere sagten: Das ist der Christus. Wieder andere sagten: Soll denn der Christus aus Galiläa kommen? Sagt nicht die Schrift, dass der Christus aus dem Geschlecht Davids und aus Bethlehem kommt, dem Dorf, wo David war? So kam es seinetwegen zu einer Spaltung im Volk. Einige von ihnen aber wollten ihn festnehmen, doch legte keiner Hand an ihn. Halleluja.
So, jetzt kann ich starten in die Predigt hinein. Wir haben gerade den Predigttext gehört und das Setting, in dem das Ganze stattfindet, wo Jesus etwas sagt, ist total bedeutsam, um zu verstehen, wieso und weshalb er das eigentlich sagt. Wir befinden uns nämlich beim Laubhüttenfest oder Sukkot auch genannt. Laubhütten, weil das eigentlich so das Erntefest war von den Israeliten, von den Juden, wo gedankt wurde für die Ernte des vergangenen Jahres. Und während die Weinlese zum Beispiel vor sich ging, da wohnten die Leute, die den Wein geerntet haben, gepflückt haben, Tag und Nacht in selbstgebauten Hütten aus Laubzweigen, deshalb Laubhütten. Und dann kam noch mehr dazu, dann erinnerten die Laubhütten auch daran an den Auszug aus Ägypten, wo das Volk ja viele, viele Jahre rumwanderte und kein Zuhause hatte und auch immer wieder in selbstgebauten Häusern oder in Zelten einfach lebte. Das heißt, dieses Fest war ein Riesenhochfest, wo sich einfach daran erinnert wurde, wie das mit dem Auszug war, und es wurde Gott gedankt für die ganze Ernte, ein Erntefest. Und dann entstand wenige Jahrhunderte, bevor Jesus auftrat, eine Tradition in diesen 7 Tagen des Laubhüttenfestes. Da wurde ein goldenes Gefäß gefüllt mit Wasser aus dem Teich Siloa vom Hohenpriester zurück zum Tempel getragen. Und das war eine Mordsgaudi. Wenn dann dieses Gefäß mit Wasser in den Vorhof des Tempels reinkam, da erklangen erstmal 3 Trompeten so richtig laut und doll. Und anschließend wurde Jesaja 12,3 vorgetragen: Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Brunnen des Heils. Und dann beim Tempel angekommen, ging der Priester mit diesem Gefäß, mit dem goldenen Gefäß, was mit Wasser gefüllt war, zu dem Altar, und die ganzen Leute sangen das Hallel. Psalm 113 bis 118 ist es. Da gab es ja damals zu dem Psalm einfach auch Noten und Melodien, und das wurde einfach da komplett gesungen. Die Verwendung des Wassers symbolisierte so den Dank für den Regen, für die Ernte und auch einfach einen Dank für die tolle Fürsorge und Versorgung, die Gott den Menschen so gemacht hat. Was für ein mega Fest war das. Da ging es richtig ab, da wurde gejubelt, da wurde getanzt, da wurde geschrien. Das war richtig klasse und richtig toll. Ein mega Mordsgaudi war das. Es gab da sogar einen Ausspruch zu. Da hieß es: Wer die Freude des Wasserschöpfens nicht gesehen hat, hat niemals eine Freude gesehen. So doll war diese Party, so doll war dieses Fest. Wer da nicht dabei war, der hat niemals ein Fest gesehen. Und Jesus, der greift jetzt diesen Brauch auf, dass eben da an diesem 8. Tag des Laubhüttenfestes dieses Gefäß mit dem Wasser durch die Gegend getragen wird. Und er redet selber dann vom lebendigen Wasser. Und er redet nicht nur, und er flüstert auch nicht nur, er ruft. Ah, jetzt ist es schon wieder der Wackelkontakt. Der kleine Dominik möchte bitte aus dem Spieleparadies abgeholt werden. Der kleine Dominik, bitte. So muss man sich das vorstellen, dass Jesus richtig rief. Und das Verrückte dabei ist dann auch, dass dieses Wort, was für Rufen da steht, das meint eine ganz dolle innere Anspannung des Herzens. Also sein Herz bebt, er ist im gewissen Maße erregt. Ihm ist das total wichtig, was er jetzt sagt und was er formuliert. Also er ruft, es ist ganz dringlich. Und ich habe in einem Kommentar auch gelesen, da stand dann, dass er nochmals dieses Fest nutzt zu einer dringenden Ansprache. Er nutzt das Setting, wo es um Wasser geht, und er redet selber von auch Wasser. Und er ruft, weil ihm das so wichtig ist, dass die Leute das verstehen und dass sie es jetzt endlich mal begreifen, was das mit ihm auf sich hat. Und ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich bei uns? Verstehen wir immer alles sofort, was Jesus sagt? Oder muss er auch zu uns kommen und muss er nochmals und wieder zu uns kommen und es wieder sagen und wieder rufen? Stell dir vor, Jesus steht vor dir und er ruft dir zu. Er meint genau dich, dich allein, und er ruft dich und er ruft dir zu. Was würde er eigentlich dir zurufen? Was ist eigentlich sein Thema, was er zu dir rufen würde? Oder besser vielleicht formuliert, was ist eigentlich dein Thema, zu dem Jesus dich mit bebenden Herzen anruft, weil ihm das so wichtig ist, weil ihn das so erregt auch und weil er einfach möchte, dass du es jetzt begreifst und dass du etwas tust oder änderst oder auch lässt oder in welchem Sinne auch immer. Was wäre eigentlich das Thema? Wenn das so ist, wenn du jetzt irgendwas in deinem Kopf hast, wo du denkst, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass Jesus sich mal wieder zu mir hinstellt und mich mal wieder an der Stelle ganz dringlich ruft und mir was zuruft, dann lauf nicht davor weg, sondern geh drauf zu, setz dich dem aus und versuch mit Jesu Hilfe da die Dinge anzugehen. Jetzt dieses Riesenfest, eine Riesenfeier, und man könnte sich irgendwie schon fragen, sag mal Jesus, freust du dich nicht mit? Da ist doch jetzt das Riesenfest im Gange, alle singen und jubeln und tanzen und schreien und du kommst und du rufst jetzt was rein, was sich so ein bisschen negativ wieder anhört. Alter, du bist so eine Spaßbremse, könne man denken, wenn Jesus jetzt wieder so auftritt. Tatsächlich ist es aber so, dass gerade schon im Alten Testament sich die Boten, die Propheten Gottes, sich häufig gegen diese großen religiösen Feste gestellt haben. Solche Feiern können echt hinreißend sein und können den Eindruck richtig großer religiösen Reichtums erwecken. Aber an der Stelle jetzt, bei diesem Fest, wo Jesus da war, da fehlt was. Bei all der Schönheit des Festes, bei all dem, was da passiert, da bleiben die Leute doch auch weiter Durstende. Kein Wasser in goldenen Krügen kann ihren Durst letztlich ganz tief dann eben stillen. Jesus muss dabei sein bei diesem Event, denn nur bei ihm ist das letztendlich zu finden, worum es da eigentlich geht. Und ich musste so ein bisschen an das Event-Christentum denken. Vielleicht kennt ihr das Event-Christentum. Man geht als Christ dann zu großen, tollen Events und Veranstaltungen. Das kann ein Willow Creek-Kongress sein, das kann die Blue Flame-Konferenz sein, das kann irgendein Redner sein, den man mega toll findet, den man fast so ein bisschen anhimmelt und man geht dann zu dem hin und will hören, was der einem zu sagen hat. Und man hat tolle Events. Gerade bei Jugendlichen wird das immer krasser und immer doller, dass sich das so zu so einem Event-Christentum entwickelt. Für Jugendliche kann das eigentlich nicht mehr größer, höher, schneller, weiter und doller knallen, weil das immer ein Mega-Event sein muss. Sonst das Normale, das Alltägliche, das irgendwie so lahm. Das bringt einem dann ja irgendwie auch nichts. Das heißt, es wird sich dann so von Event zu Event zu Event zu Event langgehangelt. Und auch von Erwachsenen habe ich das schon häufiger so mitbekommen und gehört. Von mehreren habe ich schon gehört, naja, mir fehlt halt so die Begeisterung. Die Begeisterung im Glauben, ne? Und dann wird die gesucht in Events und man guckt sich immer von Event zu Event so um. Und da drin liegt aber, glaube ich, auch eine Gefahr, dass man das Event zum Eigentlichen macht und das Event eigentlich so ein bisschen vergöttert und vergisst, worum es eigentlich geht. Es geht bei dem Event ja nicht um das Event, auch nicht um das Gefühl, was man da irgendwie bekommt, sondern es geht um Jesus. Dass das Event nur dienen soll, dass ich Jesus mehr erlebe und erfahre. Deshalb hab Acht, lass Jesus das Eigentliche sein und die Hauptsache sein und nicht das Event. Das ist auch so eine Haltungsfrage. Das Event soll zu Jesus bringen und nicht das Event letztendlich die tiefste Anziehung entwickeln. Und Jesus spricht sich jetzt gegen diese Feiern ein Stück weit eben auch aus, weil er sagt, nein Leute, es geht nicht um euren Jubel und eure tolle Gemeinschaft, es geht letztendlich doch alleine um mich. Der nächste Punkt der Predigt. Eine Frage an euch. Wohin gehst du eigentlich, wenn du Durst hast? Was machst du, wenn du plötzlich in dir drinne dieses Gefühl empfindest, ich müsste jetzt was trinken? Was machst du da? Kühlschrank? Wasserhahn? Keller, wurde gesagt. Ja, da sind die Getränke schön gekühlt wahrscheinlich. Ja. Genau. Wenn ich jetzt Durst habe, könnte ich meine Flasche von da vorne nehmen, müsste ich aber jetzt die Maske aufsetzen, oder ich nehme mein Glas und weiß genau, hier hinten gehe ich jetzt hin und hier ist ein Waschbecken und hier fülle ich mir jetzt das Wasser ein. Und das Wasser schwappt jetzt hier rein und ich komme jetzt wieder hier raus und weiß genau, da finde ich mein Wasser, da finde ich mein Trinken und kann jetzt einen schönen Schluck Wasser einfach nehmen. Jeder weiß das, glaube ich, dass das genauso ist, wenn man Durst hat. Wir leben in einem Land, was super reich versorgt ist, dass man jederzeit an Trinkwasser kommen kann. Das ist in anderen Ländern nicht so. Wir haben ein Riesenprivileg, aber jeder weiß sofort, wenn diese Frage gestellt wird, wo kriegst du Trinken her, wenn du Durst hast, wo man hinzugehen hat. Und es gibt da diesen Durst, der noch ein bisschen anders ist als dieser physische Durst nach Wasser oder nach Cola oder sonst was. Diesen Durst nach Frieden, diesen Durst nach neue Kraft zu bekommen, diesen Durst nach Liebe oder nach Vergebung, nach tiefer Erfüllung, nach Wertschätzung, nach Weisheit, nach Trost, nach Sinn, nach Heilung oder der Durst auch nach der Nähe Gottes, ihn mehr zu erleben und zu erfahren. Und bei all dem sagt Jesus dann, kommt zu mir, trinkt bei mir. Ihr wisst doch eigentlich, wo ihr hingehen müsst. Du weißt doch eigentlich, wo du hingehen musst, wenn du physischen Durst hast. Also weißt du jetzt eigentlich auch, wo du hingehen musst, wenn du diesen tieferen Durst in dir fühlst und hast. Komm dann zu mir, trink bei mir. Jesus kann uns das geben. Das Größte und Schönste, was wir haben, kann uns nicht das geben, was Jesus uns geben kann. Und momentan scheint mir so der größte Durst von uns allen zu sein, dass Corona endlich vorbei ist. Endlich aufhören mit diesem Corona-Kram. Endlich mal wieder Normalität. Es soll jetzt endlich mal aufhören. Behaupte ich jetzt mal, dass fast alle von uns diesen Durst in sich irgendwie spüren. Und ich habe mich gefragt, ja, ein guter Durst, aber was, wenn das eigentlich der verkehrte Durst ist? Was ist, wenn der Durst eigentlich nach dem Ende von Corona für was anderes steht und eigentlich ich meinen Durst nicht bei diesem Ende von Corona suchen sollte, sondern eigentlich bei Jesus suchen müsste? Auch wenn Corona gar nicht vorbeigeht, dass ich mir sage, ja, es kann sein, Corona hört nie auf. Wo finde ich denn dann meine Erfüllung? Ah ja, da gab es ja diesen Jesus, stimmt, zu dem könnte ich ja gehen. Vielleicht fragst du dich mal, und da ermutige ich dich zu, welche tiefere Sehnsucht steckt bei dir eigentlich drin, wenn du daran denkst, Corona müsste jetzt mal aufhören? Ist es vielleicht die Sehnsucht nach tieferer Gemeinschaft? Möchtest du mehr Kontakte und mehr Beziehungen haben? Ist es die tiefere Sehnsucht nach Wertschätzung und Annahme, dass du mehr Lob oder Sonstiges erhältst? Ist es die Sehnsucht nach tiefen Gesprächen und Austausch? Was ist eigentlich deine tiefste Sehnsucht da drinne, wenn du daran denkst, dein Wunsch ist, Corona muss aufhören? Und dann frag dich als zweiten Schritt, wie könnte Jesus eigentlich diese tiefere Sehnsucht auch stillen? Was könnte er tun, dass das mir jetzt schon, noch bevor Corona endet, mir zuteil wird und er mir das schenkt und mir gibt? An welchen Stellen könnte das passieren? Welche Schritte könnte er mit mir an dieser Stelle dann gehen? Wen dürstet, muss und darf zu Jesus selbst kommen. Wen dürstet, muss und darf zu Jesus selbst kommen. Vielleicht hast du das ja schon mal erlebt, dass du zu Jesus gekommen bist und dass du da tolle, fantastische Dinge erlebt hast. Dann nochmal der Hinweis auf das Zeugnis nachher. Vielleicht ist da ja was, was du an der Stelle dann berichten möchtest. Am Anfang der Predigt habe ich ja das Setting kurz beschrieben und habe gesagt, wer die Freude des Wasserschöpfens nicht gesehen hat, hat niemals eine Freude gesehen. So groß war ja dieses Fest. Und spannend ist, wenn Jesus jetzt sagt, ja, tolles Ding, tolle Party, aber eigentlich ist das, was da passiert, totes Wasser. Bei mir gibt's lebendiges, echtes Wasser. Ich selbst bin sogar dieses lebendige Wasser. Und wenn man sich vorstellt, wenn selbst bei diesem toten Wasser so viel Freude herrscht und so viel Jubel ist, wie viel mehr Freude hält dann bitte schön dieser Jesus für uns bereit? Wenn bei dem Fest schon Jubelströme losbrechen, wie viel Freude hat er dann eigentlich in sich, was er uns da an der Stelle schenken kann? Und ich mag mir dann auch gar nicht ausmalen, wie das im Himmel sein wird, wo ja wir zur vollen Erfüllung kommen werden und wo wir diese tiefe Freude ganz, ganz doll in der kompletten Freiheit erleben werden. Wie viel Freude und wie viel Stärke, wie viel Jubel ist da dann erst, wenn es da so richtig lebendig losgeht und das hier alles nicht ganz lebendig dann ist. Heute kriegen wir schon einen Abglanz von diesem Himmel auf dieser Erde. Und das finde ich ein mega Geschenk, dass Jesus uns das macht und dass wir das erfahren dürfen, was für eine Freude er eigentlich uns schenkt. Und das Bild von Jesus als Quelle des Wassers, was unsere tiefste Sehnsucht und unseren Durst so in uns stillt, zeigt uns auch, dass Glaube so ein fortlaufender Fortgang ist. Dass immer wieder Erneuerung bedarf. Wenn man Durst hat, völlig klar, dann trinkt man. Und man hat immer wieder Durst, weil der Körper braucht es einfach. Es gibt keinen Menschen, der ohne Trinken auskommt. Man muss irgendwas an Flüssigkeit zu sich nehmen. Immer wieder neu. Man kann nicht sagen, ich höre jetzt einfach mal 5 Wochen auf mit Trinken. Dann war es das wahrscheinlich. Man trinkt immer wieder. Und das Gleiche ist im Glauben mit Jesus dann auch. Es ist nötig, zu Jesus zu gehen und immer wieder bei ihm aufzutanken. Jesus sagt selber, wenn jemand Durst hat, komme er zu mir und trinke. Deine Seele verdurstet, wenn du nicht bei Jesus auftankst. Wenn du nicht zu ihm kommst, dann wird deine Seele kleiner und verkümmert und ist nicht mehr so lebendig. Das heißt, wir müssen zu ihm kommen. Und das ist Zuspruch und Anspruch zugleich. Der Anspruch ist, geh zu Jesus. Such dir deinen Zugang, wie du ihn am besten begegnen kannst. Probier vielleicht auch neue Zugänge aus und dann trink bei ihm. Und der Zuspruch ist, bei Jesus kann ich total auftanken. Das ist wirklich diese Tankstelle, zu der ich gehen kann und er stillt mir diesen Durst in mir drinnen. Ich weiß nicht, in was für einer Durststrecke du dich gerade befindest. Vielleicht gibt es das ja gerade in deinem Leben, dass du sagst, gerade an der Stelle in meinem Leben bin ich voll trocken und da ist eine pure Durststrecke da. Dann ermutige ich dich, geh zu Jesus und trink bei ihm. Vielleicht dauert das eine Zeit lang, bis du aus dieser Durststrecke rauskommst, aber ich hoffe und bete, dass das dann passieren wird. Vielleicht dauert das auch ein bisschen länger. Jemand, der ja ganz verdurstet ist, dem schenkt man ja nicht auch sofort so eine Literflasche Wasser, dass er die auf einmal so wegäxt, sondern er kriegt ganz kleine Schlücke, weil wenn er zu viel trinken würde, dann würde er überfüllt werden mit Wasser und könnte so auch nicht gut überleben. Vielleicht musst du erstmal kleine Mini-Schlückchen bei Jesus nehmen, immer wieder, um mehr zu kriegen dann letztendlich von ihm, um aus dieser Durststrecke dann auch rauszukommen. Und die Einladung von Jesus steht in völliger Freiheit. Er bedrängt niemanden. Er sagt, wenn jemand Durst hat. Einfach so, wenn jemand Durst hat. Die Einladung ist ohne Grenze, ohne Einschränkung. Jeder kann dieser jemand sein. Du kannst auch dieser jemand sein. Jesu Angebot an dich steht. Und der letzte Punkt von der Predigt ist, dass dieses Trinken auch krasse Auswirkungen hat. Wir werden nämlich selber plötzlich lebendiges Wasser für andere. In der ganzen Bibel ist das so eine Grundregel Gottes, dass er das, was er uns an herrlichen Dingen schenkt und gibt, dass er das niemals nur uns gibt für unseren eigenen Selbstzweck, sondern er macht das immer auch, damit wir das weitergeben und damit wir andere damit auch beglücken. Also so ein Wechselspiel. Rein zu uns und wieder raus zu anderen. Rein zu uns, raus zu anderen. Immer wieder neu ist das. Nicht nur den Durst gestillt bekommen, sondern Quelle für andere sein. Nicht nur trinken, sondern andere tränken dürfen. Nicht nur Leben empfangen, sondern Leben weitergeben. Das ist echt eine super tolle, tiefe Erfüllung, die wir an dieser Stelle von Jesus geschenkt bekommen. Und diese Verheißung ist einfach nur an die Grundbedingung gebunden, wer an mich glaubt. Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das Tolle ist, wir müssen nicht selber diese Quelle sein, wo plötzlich Dinge aus uns heraussprudeln zu anderen Menschen, sondern die Quelle in uns, die wird uns geschenkt durch Gott selber, durch den Heiligen Geist, der in uns Raum nimmt und größer wird und in uns Wohnung nimmt. Der Heilige Geist ist die Quelle geistlichen und ewigen Lebens. Jesus hat da auch gesagt, wer an mich glaubt, ne, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Damit meinte er den Geist, den jene empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Jesus meint da den Geist. Und wir haben eine tolle Folie und eine tolle Seite bei dem Konfirmandenunterricht. Man kann es hoffentlich ein bisschen lesen, was eigentlich passiert, was der Heilige Geist ist und was er tut. Heiliger Geist ist Mitbewohner. Er zieht bei jedem ein, der sich für Jesus entschieden hat. Und er zieht dann nie mehr aus. Er ist Teamgeist. Er verbindet Menschen, Christen untereinander zu einem großen Team. Er ist Gebetshelfer. Er bringt Worte zu Gott hervor, die ich selber vielleicht gar nicht so sagen könnte. Er ist Lebensdünger. Er lässt in uns tolle Dinge, gute Früchte wachsen. Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und so weiter. Er ist Kraftspender. Er gibt einem Kraft, um durchzuhalten. Er ist Geber von Gaben. Also er gibt uns Begabungen und Fähigkeiten. Und er ist Verwandlungskünstler. Er hilft uns, Jesus ähnlicher zu werden. Er befähigt zu einem Leben nach dem Vorbild von Jesus. All diese Dinge passieren, wenn der Geist in einem mehr Raum gewinnt und größer wird. Und ich musste so ein bisschen an Dragon Ball denken, eine ganz alte Anime-Serie, die ich damals als Jugendlicher geguckt habe, wo ich noch kein Christ war. Deswegen ist das, glaube ich, entschuldigt, dass ich das geguckt habe, diesen Schwachsinn. Da geht es nämlich viel um so irgendwelche Kämpfe von so Fabelfiguren. Und Son Goku links, der kann sich so in so ein Power-Up quasi kriegen. Wenn er so voller Power plötzlich ist, dann fängt er an zu strahlen, so wie auf der rechten Seite. Und dann strahlt er mit Mega-Power. Ricardo muss sich schlapplachen, gerade weil er die Serie auch kennt. Also es gibt so Feuerzungen dann plötzlich um die Person herum, wenn sie so aufgeladen ist mit aller Energie und aller Power. Und ich musste dran denken, dass das vielleicht bei uns Christen genau so dann ist. Mit den Strömen lebendigen Wassers. Dass dann, nämlich wenn der Geist in uns ist, dass wir auch so eine Ausstrahlung bekommen. Dass das manchmal ganz unsichtbar ist und wir uns fragen, hä, wie soll das denn bitte schön gehen? Wie kann denn von uns jetzt was rauskommen? Aber, dass Jesus uns das verheißt, dass da diese Ströme lebendigen Wassers rauskommen können. Und auch das ist wieder eine super Verheißung. Weil es wird nicht gesagt, naja, also wenn du mit mir unterwegs bist, lieber Christ, dann kommen halt nur so ein paar kleine trockene Tröpfchen heraus aus dir. So, du wirst nur so ein paar kleine Mini-Tröpfen an andere Leute weitergeben. Sondern Jesus redet nicht von Tropfen, sondern er redet von Strömen. Ströme lebendigen Wassers. Das war nicht abgesprochen hier. Also es ist da eine mächtige Kraft, die Jesus uns zuteil werden lässt, die wir weitergeben dürfen. Vielleicht ist es diese heilsame Ausstrahlung. Vielleicht sind es Worte, die wir anderen Menschen weitergeben dürfen. Vielleicht die Kraft, die er uns schenkt, ihn bekannt zu machen und von ihm Zeugnis zu geben. Vielleicht liebevolle Taten, die wir anderen Menschen zuteil werden lassen, die aber letztendlich auf ihn dann hinweisen. Was auch immer es ist, er verheißt uns, wir werden Ströme lebendigen Wassers an andere weitergeben. Ich habe ein Zitat noch mitgebracht. Ricardo, mach mal die deutsche Übersetzung nur. Aus den Briefen von C.S. Lewis 1952. Wenn ich gelernt habe, Gott besser zu lieben als meine irdische Liebste, werde ich meine irdische Liebste besser lieben, als ich es jetzt tue. Wenn ich aber lerne, meine irdische Liebste auf Kosten von Gott und anstelle von Gott zu lieben, werde ich mich dahin entwickeln, dass ich meine irdische Liebste überhaupt nicht mehr lieben werde. Wenn das Erste an die erste Stelle gesetzt wird, wird das Zweite nicht verdrängt oder unterdrückt, sondern vermehrt. Auch das hat, glaube ich, mit diesen Strömen lebendigen Wassers zu tun, die dann aus uns herauskommen sollen. Nämlich, dass wir uns nicht danach ausrichten und ausstrecken, ich will das jetzt machen, ich will auch dieses Power-Up von Son Goku haben und plötzlich so strahlen, sondern ich muss mich viel mehr auf Gott ausrichten. Wenn ich das Zitat so lese, dann steckt da eine tiefe Wahrheit drin, dass wenn ich mich mehr ausstrecke, Gott zu lieben, ihn mehr zu verstehen, ihn mehr zu erleben, ihn mehr kennenzulernen und dadurch ihn besser zu lieben, dann werde ich fähiger, auch Menschen und Dinge um mich herum mehr zu lieben. Wenn ich aber Gott vollkommen außen vor lasse und immer nur den Blick auf Dinge oder andere Menschen richte und überlege, was kann ich jetzt tun, um die zu lieben, dann werde ich irgendwann nicht mehr fähig sein, die Liebe zu haben, weil mein Liebestank von Gott ist dann leer, dann bin ich wieder trocken. Und dann fehlt mir wieder dieses Trinken bei Jesus. Wenn ich aber das schaffe, Gott mehr zu lieben und er dementsprechend seine Liebe auch mega doll an mich weitergibt und ich mich erfüllen lasse von ihm, dann habe ich einen riesen Liebestank gefüllt und kann diese Ströme weitergeben an andere Menschen. Das ist, glaube ich, das, worauf es dann ankommt an dieser Stelle. Ich fasse die Predigt nochmal zusammen, die einzelnen Punkte, die ich gesagt habe. Jesus ruft dringend oder dringlich mit bebenden Herzen. Was ruft er dir eigentlich zu? Jesus ist das Eigentliche und nicht das Event. Wen dürstet, muss und darf zu Jesus kommen. Deine Seele verdurstet, wenn du nicht bei Jesus auftankst. Und von dir fließen Ströme des lebendigen Wassers. Und zu guter Letzt der Teil des Zitats. Wenn ich gelernt habe, Gott besser zu lieben als meine irdische Liebste, werde ich meine irdische Liebste besser lieben, als ich es jetzt tue. Amen.